Dieser Podcast wird Ihnen von der österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Mein Name ist Silvana Strieder und ich darf Sie herzlich zur 11. Episode von ÖAZ im Ohr begrüßen. In dieser Folge widmen wir uns einem wichtigen, aber weniger bekannten Bereich der Frauenheilkunde, der Kinder- und Jugendgynäkologie. Denn Mädchen sind keine kleinen Frauen. Sie befinden sich in einer anderen hormonellen Situation und haben vollkommen andere Themen und Fragestellungen. Als Expertin zu diesem spannenden Thema begrüßen wir heute Dr. Ilona Rost. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe in Mödling in Niederösterreich und hat sich in ihrer praktischen Tätigkeit auf Mädchen und junge Frauen spezialisiert. Zudem engagiert sie sich in zahlreichen Fachgruppen, darunter in der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendgynäkologie, der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie auch in den europäischen und nordamerikanischen Fachgesellschaften. Im Gespräch mit Dr. Irene Senn beleuchtet sie altersspezifische Besonderheiten und gibt hilfreiche Antworten auf häufige Fragen von Vulvitiden im Kindesalter über die hormonellen Veränderungen in der Pubertät bis hin zu Menstruationsbeschwerden und Verhütungsberatung bei Jugendlichen.
Herzlich willkommen, Frau Dr. Ilona Rost.
Grüß Gott, ich bedanke mich für die Einladung, dass ich über dieses für mich immer besondere Thema der Kinder- und Jugendgynäkologie sprechen darf.
Man kann also nicht sagen, dass Mädchen einfach nur kleine Frauen sind, sondern da gibt es weitreichende Unterschiede.
Ja, das ist so, weil sie eben in einer hormonellen Entwicklung sind, bis sie das hormonelle Entwicklungsstadium der Frau erreicht haben und es da altersspezifische Unterschiede gibt bei allen Dingen, von den Infektionen angefangen, Fehlbildungsentwicklung und alles, all das fällt dort hinein.
Ja, Sie haben die Infektionen jetzt schon angesprochen. Das ist ein Thema, mit dem wir in der Apotheke auch sehr häufig konfrontiert sind. Also Eltern, die oft verunsichert sind, weil ihre Mädchen verschiedene Beschwerden im Intimbereich haben. Bei erwachsenen Frauen wissen wir da jetzt sehr gut, damit umzugehen in den meisten Fällen in der Apotheke. Da handelt es sich häufig um Pilzinfektionen oder bakterielle Vaginosen. Bei Mädchen mit einer ähnlichen Symptomatik sind wir mitunter weniger sattelfest. Zumindest ist das meine Erfahrung. Was können Sie uns hierzu erzählen?
Ja, da spielen auch altersspezifische Faktoren und speziell der Grad der Östrogenisierung eine große Rolle. Es ist ein Unterschied in den ersten zwei Lebensjahren, beziehungsweise bei Windelkindern. Dort ist zum Beispiel Dermatitis sehr häufig zu finden. Danach richtet sich dann auch die Therapie, ob es ein Sore ist oder eine akute Dermatitis. Zu beachten ist auch, dass zwischen dem zweiten Lebensjahr, beziehungsweise nach dem Windelalter bis zum achten Lebensjahr, eine sogenannte hormonelle Ruhepause besteht und dort können zwar spezifische und unspezifische Vulvovaginitiden auftreten, aber eine Pilzerkrankung in dieser Zeit ist zum Beispiel nahezu ausgeschlossen und ist nur bei Immunsupprimierten zu erwarten. Und wir sehen das in der Ordination sehr häufig, dass Veränderungen in der Vulva, Entzündungen in der Vulva als Pilz bezeichnet werden und als Pilz behandelt werden. Zu lange Behandlung mit Pilzpräparaten kann das Problem dann nur noch verschlechtern und man muss immer abgrenzen, dass es auch in dieser Altersgruppe andere Dinge gibt, wie Hauterkrankungen, wie zum Beispiel den Lichern, die Kontaktdermatitis, Psoriasis und dergleichen. Bei der Kontaktdermatitis muss man die Noxe ausschalten. Noxen können sein hygienische Produkte, Nickel, Metalle, Anästhetika, Antibiotika, da besonders das Neomycin und die topischen Pilzmittel, wie ich zuerst schon erwähnt habe. Dort besteht die Therapie in der Vermeidung der Noxe natürlich und dann in der Empfehlung, nur mit lauwarmem Wasser zu waschen, nur abzutupfen, nicht zu reiben und danach Schutz oder Schutzöl oder Schutzcreme oder Salbe zu verwenden. Der Lichensklerosus ist eine Erkrankung, die in dieser Zeit oft auftritt und sehr häufig eben mit einem Pilz verwechselt wird, der in dieser Altersgruppe aber wie gesagt kaum da ist. Und die Inzidenz beträgt 1 auf 900 Mädchen präpubertär, die darunter leiden. und der Beginn ist um das fünfte Lebensjahr im Durchschnitt und die Therapie ist das Clobetasol-Behandlung durch 3 Monate, wobei man im ersten Monat täglich therapiert, im zweiten Monat jeden zweiten Tag und im dritten Monat dann 2-mal wöchentlich, bevor man ausschleicht. Kontrollen muss man dort nach 2 Wochen beziehungsweise zuerst nach 2 Wochen und dann 4-wöchentlich machen. Das ist ein sehr häufiges Problem und darum wollte ich es unbedingt ansprechen, dass nicht alles eine Infektion ist, sondern nach dem Einsetzen der Pubertät ist der sogenannte Weißfluss oft ein Grund, warum Mütter besorgt sind oder Mädchen besorgt sind. Er hat eine milchige weiße Farbe und ist geruchlos und ist einfach als Zeichen einer hormonellen Umstellung zu werten.
Das heißt, da spielt die Infektion überhaupt keine Rolle. Das ist einfach ein ganz natürlicher Prozess.
Ja, ist ein ganz natürlicher Prozess und ist nicht behandlungsbedürftig. Ja. Unspezifische Vulvitiden ist es ganz wichtig, die richtigen Hygienemaßnahmen zu betreiben. Was auch noch vorkommt im kindlichen Alter, ist immer wieder, speziell dann, wenn der Juckreiz nachts oder perianal im Vordergrund steht, ein Wurmbefall. Bei den Würmern muss man sagen, es gelingt nicht immer, die Würmer nachzuweisen. Wenn man sie im Stuhl schon gesehen hat, wenn die Mutter schon gesehen hat, dass Würmer da sind, dann bedarf es keines weiteren Beweises mehr. Wurmeier kann man manchmal nachweisen mit einem sogenannten Tixotest. Da klebt man einen Tixostreifen nachts über den Anus und überträgt das dann in der Früh auf einen Objektträger und schickt es ins Labor. Selbst dann ist es manchmal nicht möglich, den Wurmbefall nachzuweisen. Wenn andere Diagnosen aber ausgeschlossen sind und eben dieser nächtliche perianale Juckreiz im Vordergrund steht, kann man aber trotzdem Antihelmintika verschreiben. Dabei sollte man auch immer in der Anamnese beachten und fragen, ob es vielleicht einen Wurmbefall im Kindergarten oder in der Schule gibt. Ja? Und auch dort sind die richtigen Hygienemaßnahmen das Wichtigste.
Das heißt, es wird oft verwechselt, quasi, dass es dann eigentlich eine Wurmerkrankung ist und gar kein gynäkologisches Problem.
Ja, an das muss man denken bei Juckreiz. Und wie gesagt, ja, wenn es speziell nachts oder perianal ist, dann ist das unbedingt ein Zeichen, dass das sein kann. Ja? Und da muss man alles andere ausschließen. Spezifische Infektionen mit pathogenen Keimen kann man nachweisen mittels eines Abstrichs. Und die muss man dann auch, wenn die Keime pathogen sind, muss man sie auch behandeln. Am häufigsten ist es die Strep-A-Infektion und dabei der Streptococcus pyogenes. Wenn ich einen Abstrich mache, bekomme ich auch ein Antibiogramm und kann nach Antibiogramm behandeln. Bei den Strep-A ist das Mittel der Wahl normalerweise das Penicillin. Ansonsten, wie gesagt, ist es so, dass die richtigen Hygienemaßnahmen das um und auf sind. Und dazu gehört der tägliche Wechsel der Unterwäsche, die aus Baumwolle nach Möglichkeit sein sollte, eine nicht zu enge Kleidung, das Reinigen des Intimbereichs mit lauwarmem Wasser, vorwiegend mit Wasser, falls erforderlich mit einer pH-neutralen Waschlotion, bitte keine parfümierten Seifen oder Waschgels verwenden.
Das heißt, man kann sagen, Wasser ist grundsätzlich ausreichend?
Wasser ist grundsätzlich ausreichend, nur bei einer starken Verschmutzung kann man ohne weiteres, was man ohne weiteres nehmen kann, sind die pH-neutralen Waschlotionen, die Apotheker auf alle Fälle empfehlen können. Ja. Duschen ist besser als Baden. Und beim Baden bitte immer darauf achten. Alle Badezusätze können die Haut irritieren und dadurch leichter zu Entzündungen und Infektionen führen. Das gilt vor allen Dingen auch für die Kinder so lustigen, bunten Badekugeln, die meine Enkelkinder auch so mögen. Und beim Trocknen dann aufpassen, dass man trocken tupft und nicht reibt, speziell wenn schon eine Rötung oder ein Schmerz da ist oder ein Juckreiz da ist, nicht reiben, sondern nur tupfen und fetthaltige, nicht parfümierte Salben verwenden. Da gibt's in der Apotheke genug, wenn man Dexopanthenol, Hamamelis, Calendula. Und bei den Jugendlichen kann man auch in der Apotheke das Octenidin schon empfehlen.
Wenn eine Infektion vorliegt, das Octenidin?
Ja, wenn der Verdacht auf eine Infektion vorliegt oder es eben zu ein unangenehmes Gefühl in der Scheide ist, aufgrund einer Infektion oder wenn ein unangenehmer Ausfluss da ist. Ein Ausfluss ist nur dann zu behandeln, wenn eben Keime nachgewiesen sind und der riecht entweder wenn es eine Vaginose ist, dann riecht er meistens fischig. Da kann man auf alle Fälle mit dem Octinidin beginnen, bei einem fischigen Ausfluss. Da muss man nicht gleich antibiotisch versuchen zu behandeln. Bei den speziellen Keimen, wie gesagt, muss man nach Antibiogramm vorgehen.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, man kann die Patienten da auch eine Zeit lang in der Selbstmedikation behalten und mit Octinidin behandeln und dann erst an die Gynäkologin oder den Gynäkologen verweisen?
Wenn es fischig riecht, dann kann man das einmal versuchen. Aber dazu sagen, wenn das nicht innerhalb von wenigen Tagen oder einer Woche besser wird, unbedingt den Gynäkologen aufsuchen. Dann ist noch wichtig, dass man Feuchttücher nach Möglichkeit vermeidet. Auch kein parfümiertes WC-Papier verwendet. Achtung! Auch viele Menschen vertragen kein Recycling-WC-Papier. Ich habe das in der Erwachsenengynäkologie immer wieder erlebt und es ist bei Kindern genauso darauf zu achten, dass das Recycling WC-Papier manchmal Inhaltsstoffe, vor allen Dingen chloriert ist und dadurch Hautreizungen hervorrufen kann. Gilt nicht für alle, aber kommt immer wieder vor. Im Großen und Ganzen muss man sagen, die Empfehlungen durch die Apotheke sind natürlich möglich, aber eine genaue Diagnose einer Vulvaläsion ist nur durch Blickdiagnose bzw. mit dem Kolposkop richtig zu klären. Daher ist die Beratung in der Apotheke meist auf diese Hygienemaßnahmen, die wir jetzt erwähnt haben, und auf die Pflegemaßnahmen beschränkt.
Was sind Warnhinweise, die uns veranlassen sollen, eine Patientin auf jeden Fall an die Gynäkologin zu verweisen?
Im Fall von Infektionen, Verdacht auf Infektionen, ist es bei starkem Juckreiz, bei Ausfluss, der grünlich-gelblich ist, der unangenehm riecht, oder wenn ein Ausschlag besteht, wenn irgendwelche Bläschen bestehen oder rote Punkte da sind, die man sich nicht erklären kann, dann ist immer der Arztbesuch anzuraten. Und die Kindergynäkologen, Gynäkologinnen haben den Vorteil, dass sie mit Hilfe der Kolposkopie Diagnose noch leichter stellen können und meistens sind sie mit den Vulvaerkrankungen noch vertrauter als die Kinderärzte.
Ein anderes sehr häufiges Thema, bei dem sehr viel Unsicherheit besteht, ist die Labiensynechie. Das ist eine Verklebung der kleinen Schamlippen. Es sind etwa 1-5% der Mädchen davon betroffen. Es kommt also gar nicht so selten vor. Wie können wir Eltern diesbezüglich beraten?
Ja, also die Verklebung der inneren Labien nimmt meistens von den kaudalen Wundrändern ihren Ausgang und die Inzidenz zwischen dem 6. Lebensmonat und dem 7. Lebensjahr liegt bei 2,5% der Mädchen nach der neuesten Literatur. Mit dem Kolposkop können wir sogar minimale Formen in bis zu 38% finden. Das heißt, es ist nicht selten. Wahrscheinlich Ursachen sind der physiologische Östrogenmangel, entzündliche und mechanische Irritationen. Es spielt auch die mangelnde, aber auch die übertriebene Hygiene dort eine Rolle. Meist sind sie asymptomatisch. Beschwerden können sein, eine erhöhte Miktionsfrequenz, Urin nachträufeln, das Haar nachträufeln, wenn die Kinder aufstehen von der Toilette und noch ein paar Tropfen kommen, ein Harnwegsinfekt oder auch Vulvovaginitiden. Wichtig ist, dass man den Müttern sagt, dass das eine gutartige Situation ist und sich dieses Problem mit der Pubertät von alleine löst. Bei den asymptomatischen Fällen, wenn es also keine Beschwerden gibt, kann man schützende Öle oder ölhaltige Waschlösungen verwenden. Symptomatische Formen, wo die Miktion beeinträchtigt ist, ist die Therapie der ersten Wahl, die lokale Anwendung einer Östriolsalbe, indem man 1-2 Mal täglich eine erbsgroße Menge entweder mit dem Finger oder mit einem Q-Tip aufträgt, immer von vorne nach hinten auftragen. Und da kommt es meistens innerhalb von 4 Wochen zum Lösen der Synechie und dann kann man die Therapie auf 1-2 Mal wöchentlich reduzieren die nächsten 2 Wochen. Wichtig ist, dass man die Mütter aufklärt, dass Rezidive in 40% der Fälle vorkommen. Eine Wiederholung der Lokaltherapie ist nur bei beeinträchtigter Miktion erforderlich. Das Ziel einer Behandlung so einer Labiensynechie ist nur die Symptom- und Beschwerdefreiheit und dass man den Abfluss des Harns gewährleistet. Es muss nicht zu einer kompletten Lösung kommen, will ich damit sagen. Also wenn es nach der Behandlung nicht komplett gelöst ist, aber die Harnröhre frei liegt und es kein Abflusshindernis gibt, dann ist das Ziel der Behandlung erreicht. Alternativ wird speziell in den angloamerikanischen Ländern auch Betamethasoncreme 2-mal täglich durch 3 Wochen verwendet. Dabei gibt es aber mehr Nebenwirkungen. Bei uns ist das eigentlich nicht so üblich. Es ist halt auch eine der möglichen Behandlungsmethoden. Dann wird in der Literatur noch die mechanische Lösung in der Lokalanästhesie manchmal beschrieben. Das führt zu einer massiven Traumatisierung der Kinder und ist absolut obsolet. Es braucht auch in Fällen, wenn man es mechanisch löst, eine Nachbehandlung mit Östriolsalbe. Die Rezidivrate ist gleich hoch, wie wenn ich gleich nur mit der konservativen Therapie beginne. Es gibt nur einen Grund für eine manuelle Lösung. Das ist bei einer chronischen Manifestation mit einer derben, vernarbten Seneche. Da ist eine mechanisch-operative Lösung bitte in Allgemeinnarkose erforderlich und es ist auch wieder mit einer Estriolsalbe nachzubehandeln. Also mechanische Lösung bitte niemals nur in der Ordination, auch nicht mit Lokalanästhetika. Das traumatisiert die Kinder und das wollen wir nicht, denn wir wollen, dass sie später ohne Bedenken und ohne Angst zur gynäkologischen Vorsorge regelmäßig kommen. Die Traumatisierung der Kinder bei diesen frühen gynäkologischen, kindlichen gynäkologischen Untersuchungen ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man das ausschaltet, dass man das Vertrauen aufbaut, dass man den Kindern die Angst nimmt, dass man ihnen immer erklärt, was man tut, dass man, wenn ich ein Kind untersuche, die Labien manchmal spreizen. Das heißt, ich erkläre dem Kind, ich halte mir das jetzt auseinander, du kannst mir dabei helfen, wenn man sie mit einbezieht, dass sie dabei helfen können, dann ist das schon viel leichter alles. Und ich habe natürlich in der Gynäkologie, in der gynäkologischen Ordination den Vorteil, dass ich sagen kann, wenn es dich interessiert, kannst du auf dem Bildschirm mitschauen, wie das da unten ausschaut. Und das hilft den Kindern schon sehr oft.
Nun, wenn ein Mädchen eine solche Labiensynechie hat, wird das Kind wahrscheinlich sehr früh den Gynäkologen oder die Gynäkologin das erste Mal aufsuchen. Wenn das Problem nicht besteht, was ist da ein guter erster Zeitpunkt für den ersten Besuch?
Für den ersten Besuch, also wenn überhaupt kein Problem besteht, würde ich sagen 14. bis 16. Lebensjahr. Einfach auch, um einmal nachzuschauen, ob alles passt. Einfach eine äußere Untersuchung, dabei ist keine innere Untersuchung erforderlich, um den Mädchen auch zu erklären. Ich erkläre auch den jungen Mädchen schon, also den Jugendlichen schon, wie man eine Brust abtastet, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie greift sich dieses Gewebe an, damit man rechtzeitig draufkommt später, wenn sich irgendetwas verändert, dass man einfach einmal auch einen Blick drauf wirft, ob alles normal ausschaut. Also spätestens 14. bis 16. Lebensjahr würde ich empfehlen. Wenn ein Problem besteht, dann bitte in jedem Lebensalter. Die Labiensynechie, ich habe vorige Woche ein Kind gehabt mit 6 Monaten. Ja, also da, wenn irgendeine Frage besteht, dann bitte jederzeit ab der neugeborenen Periode.
Ja. Gehen wir weiter zur Pubertät.
Ja.
Viele Eltern von heranwachsenden Mädchen sind sich unsicher, was der normale Zeitpunkt ist für gewisse körperliche Entwicklungen. Können Sie uns erklären, wie eine normale Pubertätsentwicklung aussieht, also auch so vom zeitlichen Rahmen her und ab wann Eltern aufmerksam werden sollten?
Ja, ab dem 8. Lebensjahr beginnt die Brust zu wachsen. Wir teilen das Bruststadium in 5 Stadien ein, von B1 bis B5. Das Ausgangsstadium ist vor der Pubertät das Stadium B1 und ab dem 8. Geburtstag ist diese sogenannte Telarche zu erwarten. Die Schambehaarung kann gleichzeitig mit der Brustentwicklung starten, beruht auf einer Aktivierung der Nebennierenrinde. Eine Schambehaarung, die vor dem 8. Lebensjahr auftritt, bedarf einer detaillierten Abklärung durch einen pädiatrischen Endokrinologen. Die Achselbehaarung und der Schweißgeruch sind auch Zeichen einer gesteigerten Androgenproduktion und treten zwischen dem 6. und 10. Lebensjahr auf. Bei 10-30% der Mädchen sieht man die Zeichen bereits vor der beginnenden Brustentwicklung. Zeichen können auch plötzlich fettere Haare und einzelne kleine Pickel sein. Wenn das deutlich vor dem 8. Lebensjahr auftritt, kann es aufklärungsbedürftig sein. Der Wachstumsschub setzt meist gleichzeitig mit der beginnenden Brustentwicklung ein. Die Menarche, also die erste Regelblutung, ist im Mittel 2 Jahre nach der beginnenden Brustentwicklung zu erwarten, kann aber zwischen 1 und 5 Jahren variieren. Wenn die Menarche vor dem 9. Lebensjahr auftritt, ist es abklärungsbedürftig. Dann muss man sagen, es gibt auch so etwas wie eine Mini-Pubertät. In den ersten beiden Lebensjahren kann das auftreten und kann hormonell physiologisch vorkommen. Da gibt es dann eben schon ein Stadium 2 der Brustentwicklung, dass die Diagnostik bei einer prämaturen Brustentwicklung bei Mädchen zwischen dem 2. und 8. Lebensjahr empfiehlt sich dann ein Ultraschall der Gebärmutter und der Eierstöcke zu machen. Wenn man dort sieht, dass das stimuliert ist, oder eine erhöhte Wachstumsgeschwindigkeit stattfindet, dann kann man Hormondiagnostik, Tumormarker und ein Handröntgen zur Knochenalterbestimmung brauchen.
Das heißt, verstehe ich richtig, es kann passieren, dass es zu Brustdrüsenschwellungen schon ab dem zweiten Lebensjahr kommt bei Mädchen?
Das kann vorkommen, ja. Bis zum Danner-Stadium 2 kann man es in den ersten beiden Lebensjahren manchmal physiologisch sozusagen sehen, aber zwischen dem zweiten und achten Lebensjahr sollte keine Brustentwicklung stattfinden.
Das heißt, sowas wäre immer abklärungsbedürftig, wenn man sowas beobachtet?
Das ist abklärungsbedürftig, ja. Da kann man einen Ultraschall, der über den Bauch natürlich gemacht wird und nicht durch die Scheide gemacht wird, sehen, wie die Gebärmutter aussieht und wie die Eierstöcke aussehen. Da sieht man einen stimulierten Uterus mit einer Schleimhaut und man sieht für das Alter zu große Eierstöcke. Und wenn dann auch noch eine erhöhte Wachstumsgeschwindigkeit da ist, dann ist das eben ein Zeichen dafür, dass da hormonell etwas nicht passen kann, beziehungsweise müssen die Tumormarker bestimmt werden.
Dann, Sie haben schon erwähnt, dass vor dem 9. Lebensjahr, wenn vor dem 9. Lebensjahr die Menarche einsetzt, ist es abklärungsbedürftig.
Ja.
Was ist der späteste Zeitpunkt?
Der späteste Zeitpunkt ist 16 Jahre. Das ist unser spätester Zeitpunkt für die Menarche.
Die Hormone haben ja auch einen großen Einfluss auf das Körperwachstum.
Ja.
Wie wirkt sich eine sehr frühe oder sehr späte Menarche auf die endgültige Körpergröße einer Frau aus?
Sagen wir so, eine zu frühe Menarche kann dazu führen, dass es zu einem geringeren Wachstum kommt.
Das dann auch problematisch sein könnte oder das ist einfach so gegeben?
Wenn es viel zu früh ist, dann sollte man das schon abklären mit Ultraschall und Hormondiagnostik.
Ja, es ist auch ein interessantes Phänomen, dass so über die Jahre bzw. Jahrhunderte eigentlich gesehen die Menarche heute viel früher einsetzt als noch vor 50 oder 100 Jahren. Wissen Sie, was die Ursachen dafür sind? Was wird da diskutiert?
Ja, ich glaube, dass das ein bisschen überbewertet wird. Es ist ein bisschen früher, es ist sicher unsere Ernährung, die wesentlich besser ist. Früher gab es viel mehr Mangelernährung. Die Mangelernährung kann dort eine Rolle spielen, ja, dass das später einsetzt. Und einfach Ernährung, Bewegung, Lebensstil, das kann es. Aber es ist nicht so, dass es viel, viel früher einsetzen sollte.
Ein sehr häufiges Beratungsthema in den Apotheken sind natürlich auch Regelschmerzen bei jungen Mädchen. Wie können wir die jungen Frauen hier unterstützen und wann sollte man zu einem Arztbesuch raten?
Die Regelschmerzen sind ein sehr, sehr, sehr häufiges Symptom. Da man schauen soll, dass die Mädchen in dieser Zeit der Regel ein normales Leben führen und keine Nachteile haben, sollte man immer dem nachgehen und sollte schauen, wodurch sie bedingt sind. Eine Dysmenorrhoe ist belastend für die Kinder. Es führt manchmal auch dazu, dass die Kinder in der Schule fehlen. Das sollte man unbedingt vermeiden. Normal ist ein Zyklusintervall von 21 bis 35 Tagen, eine Blutungslänge von 2 bis 7 Tagen und ein Blutverlust von 30 bis 40 Milliliter pro Zyklus und 3 bis 6 Binden oder Tampons pro Tag. In den ersten 2 Jahren nach der Menarche darf der Zyklus variieren, weil sehr oft noch anovulatorische Zyklen da sind. Abklären muss man auch in dieser Periode, wenn Auffälligkeiten in der körperlichen Entwicklung bestehen, bei starken Gewichtsschwankungen, bei Androgenisierungserscheinungen, bei der Dysmenorrhoe eben. Wenn der Zyklus schon regelmäßig war und zunehmend unregelmäßig wird, dann muss es beachtet werden. Therapeutische Optionen sind einmal nicht medikamentös, ganz wichtig, Bewegungstherapie bei der Dysmenorrhoe. Entspannungstechniken, eventuell etwas Wärme. Bei der Wärme muss man nur darauf achten, dass zu viel Wärme kann die Blutung verstärken. Ich rate meinen jungen Patientinnen immer, dass sie schon vor der Regel anfangen, ein bisschen mehr sich zu bewegen, mehr zu walken oder zu laufen, was sie halt wollen, weil das hilft gegen den Regelschmerz oft auch. Und auch während der Regel sich nicht ins Bett legen, sich bewegen, was manchmal eine gewisse Überwindung braucht. Physiotherapie kann dabei helfen und man muss natürlich dann auch irgendwann schauen, bei der Dysmenorrhoe kann es auch sein, dass eine Endometriose besteht, die auch schon sehr zeitig vorkommen kann.
Das heißt, es kann, wenn die Regelbeschwerden wirklich sehr, sehr stark sind, kann das schon ein erster Hinweis darauf sein, dass eine Endometriose dem Ganzen zugrunde liegt.
Man muss daran denken, speziell, ich hatte jetzt letzte Woche zwei Jugendliche, die da waren, wo es geheißen hat, sie fallen sie fallen 1 bis 2 Tage oft in der Schule aus. Das soll nicht sein, das darf nicht sein. Das bringt dem Mädchen und bringt später den jungen Frauen Nachteile im Schul- bzw. im Berufsleben. Daher muss man da immer schauen, dass man diese Dysmenorrhoe behebt. Man kann zunächst medikamentös versuchen mit einer Phytotherapie. Mönchspfeffer wird da gerne verwendet. Da muss man aber beachten, dass es erst ab dem 18. Lebensjahr zugelassen wird, und zwar nur, weil es keine validen Daten für diese Altersgruppe gibt. Das ist dann ein Off-Label-Use, und man muss sie nur darauf aufmerksam machen, dass das ein Off-Label-Use ist. Worüber man auch informieren muss, ist, dass Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden auftreten können beim Mönchspfeffer. Ganz wichtig, wenn ich es mit Mönchspfeffer probiere, weil die Beschwerden nicht so massiv sind, dann wird der Therapieeffekt erst nach 3 Monaten erwartet. Das heißt, es ist Geduld gefragt, das hilft nicht sofort. Die medizinische Schmerztherapie, da sind die nichtsteroidalen Antiphlogistika die Mittel der Wahl, und zwar rechtzeitig gegeben und hoch genug dosiert. Ein bisschen reicht nicht aus.
Können Sie das ein bisschen spezifizieren, was rechtzeitig und ausreichend dosiert meint?
Rechtzeitig heißt, dass ich NSAR dann gebe, wenn der Schmerz schon langsam beginnt. Die meisten Mädchen merken es, dass es ein Ziehen im Bauch gibt. Und wenn sie wissen, dass sie immer Regelbeschwerden haben, dann sollten sie beim leichtesten Ziehen schon beginnen. Wir müssen versuchen, die Prostaglandinsynthese zu hemmen. Und das passiert mit den nichtsteroidalen Antiphlogistika. Die müssen rechtzeitig gegeben werden und sie müssen herausfinden, wie viel sie brauchen. Bis zu 3-mal täglich kann man nichtsteroidale Antiphlogistika ohne weiteres nehmen. Wenn das nicht ausreicht, kann es sein, dass man zusätzlich noch kombinierte orale Kontrazeptiva braucht oder sie sogar im Langzeitzyklus verwendet. Wenn eine Kontraindikation gegen Östrogene besteht, dann kann man auch eine Gestagenpille aufschreiben oder später, wenn es möglich ist, auch eine Hormonspirale setzen. Aber wir sollen schauen, dass die Kinder oder Jugendlichen keine Schmerzen bei der Regel haben und ein ganz normales Leben auch in dieser Zeit fortsetzen können.
Sie haben die oralen Kontrazeptiva jetzt schon angesprochen als Schmerztherapie bei der Dysmenorrhoe.
Ja.
Das Thema Kontrazeption wird natürlich auch ab einem gewissen Alter dann Thema. Welche Verhütungsmethoden empfehlen Sie speziell für junge Frauen?
Ja, also auf alle Fälle sind die hormonellen Kontrazeptiva sicherer als alles andere. Die nicht hormonell ein halbwegs sicherer Schutz ist nur durch die Kupferspirale möglich, die aber die Nachteile hat, dass es oft zu sehr starken Blutungen kommt und das nicht gewollt ist und bei den ganz jungen Frauen meistens nicht indiziert ist. Das Kondom, sage ich immer, ist ein guter Schutz vor Infektion, ist aber ein schlechter Empfängnisschutz. Das Kondom alleine ist für Jugendliche zu wenig. Das heißt, die Pille ist im Prinzip, was man am Anfang am leichtesten verschreiben kann. Es gibt auch das Pflaster sieht man wieder, es gibt den Scheidenring, das ist mit Manipulation verbunden, das ist den Jugendlichen meistens auch noch nicht so angenehm. Und die Pille ist sozusagen in dem Fall das Mittel der Wahl, später auch die Hormonspirale, aber sicher nicht im ganz jungen Alter, wo man kann die Spirale sehr zeitig setzen. Sobald die Gebärmuttergröße normal ist, kann man eine Spirale setzen, aber die Mädchen wollen das meistens nicht als erstes Mittel der Wahl. Sie kommen aber dann oft drauf, dass es doch was Gutes ist, und dann kann man es auch, man kann die Spirale auch ab dem 14. Lebensjahr setzen.
Erleben Sie das in Ihrer Praxis, dass da heute eine große Zurückhaltung besteht gegenüber hormonellen Kontrazeptiva, dass das junge Mädchen gar nicht mehr so wollen?
Ja, die Akzeptanz der Pille ist zurückgegangen, leider. Und diese Angst vor der Pille muss man ein bisschen reduzieren. Und die Pille ist ja nicht nur ein Kontrazeptivum, sondern bei der Dysmenorrhoe eine Therapie. Sie hat ja auch einen therapeutischen Einsatz.
Was sind die größten Bedenken, die junge Frauen haben?
Die größten Bedenken sind der Brustkrebs. Die Pille ist einfach wirklich ein bisschen in Verruf gekommen. durch die amerikanische Studie, die One-Woman-Studie, und es hat einen Einfluss auf die Akzeptanz gehabt. Dann kommt dazu, dass manche Jugendliche glauben, dass sie Pille nicht vertragen. Dann muss man die richtige, es gibt heute eine so große Auswahl an Pillen, dass man anhand der Beschwerden, die Jugendlichen angeben, eine Pille finden kann, die passt normalerweise. Also wir haben eine derartige Auswahl heute, da muss man einfach wirklich ein genaues Gespräch führen und auch dazu sagen, dass es mindestens 3 Monate braucht, bis ich überhaupt sagen kann, ob ich diese Pille vertrage oder nicht. Weil Anfangsschwierigkeiten mit Zwischenblutungen können immer vorkommen.
Muss man dann einfach mit vielen Falsch- und Missinformationen auch aufräumen?
Ja, man muss einfach mit diesen Missinformationen aufräumen. Die Pille richtig eingesetzt, wenn ich die Kontraindikationen beachte, ja, dann, und Kontraindikationen sind vorwiegend Gerinnungsstörungen zum Beispiel, dann ist die Pille ein wirklich guter Empfängnisschutz. Und man muss sie natürlich regelmäßig nehmen und man muss darauf aufmerksam machen, dass, wenn man die Pille einmal vergessen hat, der Empfängnisschutz unter Umständen nicht da ist und dass Erbrechen und Durchfall auf die Wirkung der Pille einen Einfluss haben, nämlich einen negativen Einfluss, der Schutz dann nicht ausreicht. Wenn man das ausreichend tut und wenn die Jugendlichen das auch richtig beachten, dann sollte die Pille eine gute Sache für sie sein.
Wie sehen Sie den Einsatz der Pille danach bei jungen Mädchen und Jugendlichen?
Ganz, ganz wichtig, und das gehört bei der Verschreibung der Pille oder auch bei jedem Gespräch, bei jedem Aufklärungsgespräch dazu, dass man sagt, wenn es passiert ist, die Pille danach so bald wie möglich nehmen. Die Pille danach bekommt man heute auch ohne Rezept in der Apotheke. Wir haben 2 Möglichkeiten. Es gibt eine Pille danach, die man bis 72 Stunden danach einsetzen kann und eine, die man bis 120 Stunden danach einsetzen kann. Das Präparat wissen die Apotheker sowieso. Und das muss man aufklären im ersten gynäkologischen Gespräch mit den Jugendlichen, dass diese Möglichkeit gibt und dass sie davon Gebrauch machen müssen, und zwar so rasch als möglich. Je rascher die Pille danach genommen wird, desto besser. Und ich empfehle auch immer, dann zum Zeitpunkt der Regel bzw. spätestens 4 Wochen später einen Schwangerschaftstest zu machen, damit man sicher ist, dass man rechtzeitig und gut genug gehandelt hat.
Aber es ist definitiv als absoluter Notfall zu sehen und sollte nicht die gängige Praxis werden, dass man sich dann eh immer die Pille danach holen kann.
Ja, nein, es soll wirklich dem absoluten Notfall zugeordnet sein. Es kann keine dauerhafte Art der Verhütung sein, weil man bringt sonst den Zyklus komplett durcheinander.
Kommen wir zum Abschluss noch kurz zur HPV-Impfung. Ein wichtiger präventiver Aspekt. Seit Juli 2024 ist die HPV-Impfung für alle Personen zwischen dem 9. und 30. Geburtstag kostenfrei im Kinderimpfprogramm enthalten.
Ja.
Können Sie uns kurz erklären, wann der beste Zeitpunkt für die HPV-Impfung ist?
Der optimale Zeitpunkt ist zwischen dem 9. und 12. Lebensjahr, weil wir wissen, dass in diesem jugendlichen Alter die Immunantwort am höchsten ist. Und zwar Mädchen und Buben gehören geimpft. Beide können eine HPV-Infektion haben und können einander anstecken. Also beide Mädchen und Burschen gehören zwischen dem 9. und 12. Lebensjahr am besten geimpft. Die Impfung wirkt prophylaktisch und ist keine Therapie. Und das Ziel ist die Vermeidung von assoziierten Erkrankungen. Der Krebsabstrich ist eine Früherkennungsmethode und die Impfung soll verhindern, dass die Infektion überhaupt entsteht. Und deswegen gehören Mädchen und Buben geimpft. Es gibt über 200 Typen von HPV-Viren. Die Niedrigrisikotypen sind vorwiegend nicht kanzerogen, können aber Genitalwarzen hervorrufen, was auch sehr unangenehm ist, sowohl für die Mädchen als auch für die Burschen. Die Hochrisikotypen sind für die Entstehung von Krebs am Gebärmutterhals und der Vulva und am Anus verantwortlich und die Ansteckung erfolgt über die Haut und den Schleimhautkontakt. Und das Impfschema ist eben jetzt zwischen dem 9. und 30. Lebensjahr 2 Dosen im Abstand von 6 bis 12 Monaten. Nach dem 30. Lebensjahr sollte man 3 Dosen impfen, und zwar die zweite nach 2 bis 4 Monaten und die dritte Dosis nach 6 bis 8 Monaten. 6 bis 8 Monate nach der zweiten Impfung, sodass alle Dosen innerhalb eines Jahres verabreicht werden.
Sie sollten idealerweise vor dem ersten sexuellen Kontakt verabreicht werden. Ja. Ist es auch sinnvoll, junge Frauen zu impfen oder auch junge Männer, die bereits sexuell aktiv sind?
Ja, wir haben, wie gesagt, über 200 Typen von HPV-Viren, von HP-Viren, humane Papillomaviren. Und daher macht eine Impfung auch Sinn, wenn man schon einen Virustyp trägt, weil man gegen die anderen dann trotzdem sichern kann.
Auch nach dem 30. Lebensjahr noch?
Auch nach dem 30. Lebensjahr noch, ja. Es ist kein hundertprozentiger Schutz mehr, aber es ist der maximale Schutz, den wir haben können. Und wir sollen immer das Maximum herausholen an Vorbeugung und an Protektion.
Ja. Das kostenfreie HPV-Erst- und Zweitimpfungsprogramm ist begrenzt, also zwischen dem 21. und 30. Lebensjahr ist diese Impfaktion begrenzt. Die läuft nur mal bis 31. Dezember 2025. Ja. Das heißt, es wird empfohlen, dass man die erste Teilimpfung noch im ersten Halbjahr 2025 vornimmt, dass man dann sicher auch die zweite Dosis quasi gratis bekommt.
Ja, das war mir schon lange ein Anliegen, dass diese Impfung zumindest kostengünstiger wird. Die Impfung war immer sehr teuer. Es hat mich viele Gespräche mit Politikern gekostet, die nicht darauf reagieren wollten. Ich bin froh, dass es jetzt endlich soweit ist und man soll das bitte nutzen, dass man diese Impfung, und das soll überall, kann man in den Apotheken immer auch kundtun, dass das möglich ist, dass man diese freie Impfung jetzt dieses Jahr in Anspruch nimmt, wo es eben bis zum 30. Lebensjahr möglich ist. Ansonsten wird es, soviel ich weiß, auch in den Schulen meistens, nicht in allen Schulen, aber meistens angeboten, bitte unbedingt zwischen dem 9. und 12. Lebensjahr impfen, wann immer es möglich ist, weil es bietet einen hohen Schutz und wir haben immer noch bis zu 6.000 Konisationen im Jahr, das heißt 6.000 Operationen, die man vermeiden kann, und es gibt immer noch um die 300 invasive Karzinomfälle beim Zervixkarzinom bei den Frauen. Das ist etwas, das wirklich heute nicht mehr notwendig ist, und das Impfen schützt. Zur Impfung nach der Konisation möchte ich noch sagen, bei dem der Impfung nach der Konisation, wenn jemand schon eine Konisation hat, ist auch wichtig, weil es das Risiko des Rezidivs um 2/3 senkt. Das ist halt in diesem jugendlichen Alter selten, also dass sie da schon etwas haben, weil es meistens eine Latenzzeit hat, bis die Infektion sichtbar wird.
Gibt es ganz allgemein noch eine Botschaft an die Apothekerinnen und Apotheker, die Sie Ihnen mitgeben möchten aus Ihrem Bereich?
Ja, die Beatmung von Kindern und Jugendlichen in die Hände von Kinder- und Jugendgynäkologen geben. Es ist ein Fach, das derzeit gerade im Wachstum ist, und es gibt auch in Österreich bereits sehr viele Kinder- und Jugendgynäkologinnen. Eines der größten Ziele ist, ungewollte Schwangerschaften in der Jugend vermeiden. Das heißt Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und dazu sind wir da. Ich nehme in meiner Ordination für eine Kinder- oder Jugendsprechstunde eine Stunde Zeit, weil es dauert auch so lange, bis man alles erklärt hat. Also unbedingt so bald als möglich zu einem Aufklärungsgespräch schicken. Es ist, wenn ein Kind gut aufgeklärt ist, nicht notwendig, dass es vor dem 14. oder 16. Lebensjahr kommt. Aber wenn die Mütter Probleme haben, es den Kindern zu erklären oder mit den Kindern darüber zu reden, der eine tut sich leichter, der andere tut sich weniger leicht damit, dann bitte unbedingt in eine Kinder- oder Jugendsprechstunde, gynäkologische Sprechstunde schicken, damit wir die Jugendlichen und die Kinder rechtzeitig aufklären können und ihnen erklären können, wie das ist und wo sie die Möglichkeit haben, alle intimen Fragen zu stellen.
Frau Dr. Rost, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses sehr spannende und aufschlussreiche Gespräch. Okay. Wir haben sehr viele Einblicke bekommen und auch sehr, sehr viele wertvolle Tipps, die viele Apothekerinnen und Apotheker sich in der Praxis umsetzen können. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke für die Einladung.
Das war Podcast Folge 11 zum Thema Kinder- und Jugendgynäkologie mit Frau Dr. Ilona Rost. Das Gespräch führte meine liebe Kollegin Dr. Irene Senn. Schön, dass Sie bis zum Schluss mit dabei geblieben sind. In der aktuellen Printausgabe der ÖAZ finden Sie passend zu unserem Schwerpunkt Kindergesundheit auch einen informativen Artikel zu Babys erste Apotheke mit praktischem Beratungswissen zur Erstausstattung und zur Babygesundheit im ersten Lebensjahr. Außerdem können Sie dort auch gleich den ersten Teil unseres Kongressberichts vom APO-Kongress in Schladming nachlesen, mit den wichtigsten Take-Home-Messages aus den Fachvorträgen zu den Themen Rheumatoide, Arthritis und Gicht. für alle, die das Gehörte nochmal rekapitulieren wollen oder dieses Mal nicht vor Ort sein konnten. Übrigens, alle Inhalte der ÖAZ sind auch online auf www.oeaz.at verfügbar. Und mit unserer neuen Text-to-Speech-Funktion können Sie viele Beiträge jetzt auch bequem anhören, falls Sie mal keine Zeit zum Lesen haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind. Denn Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.